Durch das ständige Nasswetter konnte ich die ganze Zeit meine Wiese nicht mähen. Und gestern habe ich es geschafft. Gestern habe ich das machen dürfen. Und dabei habe ich auch nicht nur das Gras geschnitten, ich habe auch die Stufen, die da sind, auch freigelegt. Es ist so, dass beim Wachsen, was das Gras, Blumen, alles Mögliche, das wächst über die Stufe drüber und dann legt sich hin und dann kommt manchmal auch Erde mit. Und auf einmal ist die Stufe, das habe ich gestern auch erfahren, rutschig. Also du trittst nicht mehr auf Stein, du trittst auf Erde, auf Gras und dann wird es rutschig. Das habe ich freigemacht, so gut es ging. Ich hatte die Gedanke beim Aufwachen heute Morgen mit dieser Begebenheit, dass wir das heute Morgen auch machen. Mit dem Text, den ich rausgesucht habe, dass wir versuchen, bestimmte Stufen, feste Stufen, Fundament, auf welche ich eigentlich treten soll, wieder freizulegen. Es legt sich immer wieder zu. In unserem Leben passiert viel und viele Sachen wachsen einfach. Und das ist gut, dass es wächst. Manchmal überwuchert, manchmal ist es gut, manchmal nicht gut. Auf jeden Fall, diese Stufen müssen freigelegt werden, damit wir wieder einen festen Stand haben. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war, dass wir das machen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den wir letzte Woche gefeiert haben, Pfingsten, der ist jetzt in der Kirche, der ist jetzt da, der ist in jeder einzelne von uns. Und er möchte eine von seinen großen Aufgaben, wichtige Aufgabe, ist das, was Jesus sagt in Johannes 14, da heißt es, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist nimmt nicht von sich selbst, das sagt Jesus an anderer Stelle. Er nimmt von Jesus und das gibt er weiter. Er erinnert uns an das, was er gesagt hat, was Jesus gesagt hat. Und deswegen ist es so, ich kann keine Wirkung des Geistes in meinem Leben erwarten, wenn ich mich nicht mit Jesus beschäftige. Ich kann nicht erwarten, dass der Heilige Geist in mir irgendwas bewirkt, wenn ich nicht die Bibel lese. Das gehört zusammen. Das machen wir. Das machen wir. Wir lesen die Bibel. Den Text, den ich rausgesucht habe, befindet sich in Lukas Evangelium, Lukas 22, Vers 31 bis 34. Der bewegt mich schon länger, der Text. Der hat mich auch schon innerlich sehr bewegt und auch verändert. Den lese ich jetzt. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Den Text finden wir in der Passionszeit. Und das ist nicht unbedingt ein ermutigender Text. Das steht nicht von der Herrlichkeit Gottes, das steht nicht von dem, was wir erwarten würden, wenn wir sagen, wir wollen uns ermutigen. Und trotzdem möchte ich dich mit diesem Text ermutigen auf andere Art und Weise. Ich möchte tatsächlich das machen, was ich vorher angekündigt habe, dass wir Steine, Glaubenssteine finden, auf welche wir stehen können. Und ich möchte, dass wir einen neuen Blick auf unseren Glauben werfen. Und das machen wir, indem wir die drei Personen anschauen, von denen hier die Rede ist. Wir schauen uns Satan, wir schauen uns Jesus und wir schauen uns Petrus an. Wir schauen ganz besonders die Bitte von Satan, die Bitte von Jesus und die Bitte von Petrus. In unserem Text taucht auf einmal genau diese eine Person, die für uns manchmal unheimlich ist. Satan, der Teufel. Und um ehrlich zu sein, rede ich nicht gern über ihn. Und zwar ganz einfach, weil ich der Überzeugung bin, dass wir als Christen uns eigentlich mit Gott beschäftigen sollen. Also, dass wir uns nicht unbedingt mit Satan beschäftigen sollen. Unsere Aufgabe, unsere Berufung und das, was uns stärkt und das, was uns hilft in unserem Leben, ist, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, nicht mit Satan. Er wird als der Feind Gottes, der lügt, der zerstört und er taucht in der Bibel auch immer wieder auf. Sein Name taucht immer wieder auf. Deshalb können wir ihn trotzdem nicht ignorieren. Und die Frage, die sich mit Satan und mit dem Teufel mitgeht, ist die Frage nach dem Leid. die Frage nach der Versuchung, die Frage nach der Not, die Frage nach Umständen, die einem das Leben schwer machen. Das ist die Frage, die mitschwingt mit diesem Namen. Es ist nämlich deine und meine Erfahrung, dass in unserem Leben nicht alles gut geht, dass das Leben auch schwere, unangenehme Seiten hat. Ich spreche nicht von Kleinigkeiten. Ich spreche nicht von Sachen, die mich gerade im Moment ärgern. Ich spreche von richtig tiefgreifenden Sachen. Ich spreche von einer Arztdiagnose, die über einem schwebt, mit der man nicht gerechnet hat, die das Leben richtig durcheinander bringt. Ich spreche von kaputten Beziehungen, die einen Teil meines Lebens auf einmal verschwinden lässt. Ich spreche von der Tod, der auf einmal aufkreuzt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich spreche von Lebenslagen, die mich in ein Loch werfen. Von dem rede ich. Das sind Momente, das sind Ereignisse oder das sind Dauerzustände. Das sind Sachen, die in meinem Leben Kraft kosten werden, die werden nicht lustig. Und ich merke ganz genau, in meinem Leben bedeutet das ganz einfach Einschränkungen in unterschiedlicher Art und Weise. Das sind Sachen, die mich in Verzweiflung oder in Angst versetzen können. Ich glaube, das kennt jeder. Mal mehr, mal weniger. Das ist deine und meine Erfahrung, dass diese Macht, dass das, was ich gesagt habe, in unserem Leben aufkreuzt und die Bibel sagt, hinter diesen Ereignissen steht eine Macht. Und diese Macht, diese böse Macht, die hat einen Namen in der Bibel. Die wird personifiziert. Die nennt sich Satan, der Teufel. Auch gesagt auch Diabolos. Diabolos heißt der Durcheinanderwürfler. Das ist einer, der durcheinander bringt. Das ist der einfach die Pläne Gottes durcheinander mischt, einfach kaputt machen will. Und genau mit dieser Macht, sagt Jesus zum Petrus, mit dieser Macht wirst du jetzt konfrontiert. Das klingt nicht ermutigend für Petrus. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass wenn der Jesus das dem Petrus sagt, dass er keinesfalls Petrus in Angst versetzen will. Das ist eine Information für ihn und auch eine Information für uns, dass es diese Macht gibt, damit wir wissen, wir leben nicht in einer geistlich gesehen neutralen Welt. Die ist nicht neutral. Die ist schon einer Macht untersetzt und unterworfen, die einfach grundsätzlich durcheinander bringt und grundsätzlich zerstören möchte. In dem Satz, was Jesus dem Petrus sagt, Satan hat euer begehrt, euch zu sichten. Man merkt genau, das geht um eine Prüfung, das geht um was Hartes, geht um was Schwieriges, schwebt aber ein Begriff, irgendetwas, von dem ich sage, das ist einfach was Großartiges. Er hat begehrt, das heißt, er hat bieten müssen. Satan kann nicht den Petrus nehmen und ihn schütteln, wie er will. Das kann er nicht. Er kann nicht machen mit dem Petrus, was er will. Er kann mit dir nicht machen, was er will. Er hat bei Gott bieten müssen. Er hat Gott fragen müssen. Wir sind mit diesem Text an eine Parallelstelle im Alten Bund zurückverwiesen, nämlich in Hiob. Du kannst Hiob 1 und Hiob 2 lesen und dann wirst du einfach diese Stellung von Satan gegenüber Gott sehen. Da sind wir im Thronsaal, so wird es dargestellt, im Thronsaal, da sitzt Gott auf dem Thron und dann gibt es die ganze Menge um den Thron rum, unten. Und in dieser Menge taucht auf einmal Satan auf. Er ist listig, er hat böse Gedanken, böse Absichten, aber er ist nur einer von vielen ganz unten, unter Gott. Und dann will er mit Hiob irgendwas machen, böse Absichten, aber das, was er machen möchte, das muss er sich erstmal erlauben lassen. Er kann nicht von sich aus irgendetwas machen. Darf er nicht. Gott behält das Recht. Gott behält die Macht. Geschwister, das möchte ich dir sagen. Und das wäre der erste Stein, von dem ich vorher gesprochen habe, auf welchen wir unseren Fuß setzen müssen, dass Gott auch über das Böse herrscht. Auch dass das Böse sich nicht ausweiten kann, wie es gern wollte, dass Satan nicht alle Macht hat. Gott hat alle Macht. Wir brauchen das, damit uns klar wird, es gibt nicht diese zwei Mächte, die gegenüberstehen auf Augenhöhe, das Gute und das Böse. Dieses Yin und Yang, das gibt es im östlichen Bereich. Ja? Diese Gedanke, das gibt das Böse und das gibt das Gute und die kämpfen gegeneinander und mal gewinnt das Gute und mal gewinnt das Böse. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist, es gibt eine Macht, das ist Gott. Und unter dieser Macht ist nun mal der Teufel auch aktiv, aber der steht unter dieser Macht. Deshalb müssen wir das wissen, weil wenn das Böse, wenn die Versuchung, wenn die Anfechtungen, wenn die Schwierigkeit, wenn die Not sich bei dir und bei mir breit macht, bekommen wir manchmal den Eindruck, dass das Böse, was sich da breit macht, alle Macht hat. Es ist aber nicht so. Das dürfen wir wissen. Wir werden gefühlsmäßig hin und her geschmissen. Wir werden Verzweiflung erleben, vielleicht auch Angst. Und deshalb können wir nicht mehr richtig denken. Wir müssen das stets vor Augen haben. Das Böse hat in deinem und in meinem Leben nicht das Recht, über mich zu verfügen, wie es will. Gott hat die Macht, immer noch. Der Theologe Karl Barth, der wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren und ist 68 gestorben, hat die Theologie in Deutschland unheimlich stark geprägt. Er hat drei Weltkriege erlebt. Der erste Weltkrieg, eine Metzgerei, ohne Ende. Die zweite Weltkrieg mit dieser ganzen Judenverfolgung, die ganze Katastrophe. Dritte Weltkrieg mit der Kalte Krieg, wo fast der dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre, mit der ganzen Atomarbedrohung und alles. Der ist in einer Zeit gestorben, von dem er nicht wusste, wie es auf der Erde weitergeht. Er sagt aber zwei Tage vor seinem Tod: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Peking, sondern es wird regieren, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben. Vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Und das gilt in allen Anfechtungen. Und das gilt in deinem und in meinem Leben. Soll es genauso richtig dunkel aussehen in deinem Leben, es wird regiert. Das müssen wir festhalten. Auf diesem Stein stehen wir. Satan kann in deinem Leben nichts machen, ohne vorher Gott zu bitten, egal in welcher Situation du dich befindest. Dein Herr hat alles in der Hand. So viel zum Satan. Ich räume ihn als Nebenrolle ein. Die zentrale Rolle, das hat nämlich Jesus. Natürlich. Und es ist bemerkenswert, was da passiert. Wir befinden uns am Karfreitag. Das ist ein paar Stunden, bevor Jesus stirbt. Ein paar Stunden, bevor das größte Ereignis passiert, was auf dieser Welt passieren sollte. Wichtigster Moment der Weltgeschichte. Aber der wichtigste Moment für Jesus, geht um sein Leben. Und zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor er stirbt, kümmert sich Jesus um Petrus. So viel Liebe hat er. Es geht um sein Leben, er wird sein Leben verlieren, er weiß auch wie, unter welchen Qual, und er sorgt sich um Petrus. Wunderbare Liebe. Und wir sehen auch, dass er sich von dem Petrus nicht überraschen lässt. Er lässt sich auch nicht beeinflussen von dem, was der Petrus sagt. Der Petrus ist unheimlich aufrichtig und es ist ein Draufgänger. Der ist einfach überzeugt, dass das, was er sagt, dass er das auch tut. Er wird: Jesus, ich werde für dich sterben, ich bin bereit dazu. Du gehst in den Knast, ich komme mit. Du stirbst, ich will mitsterben. Und Petrus beteuert das sicherlich ganz laut und ganz fest und er liebt seinen Herrn. Der ist aufrichtig. Das ist wunderbar. So eine Aufrichtigkeit, das wünschen wir uns natürlich, das ist sehr gut. Aber die Aufrichtigkeit von Petrus ist leider nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Jesus kennt die Wahrheit. Und er lässt sich von der Aufrichtigkeit von Petrus nicht beeinflussen. Er sagt ihm trotzdem, wie es weitergeht. Das gehört zu der Liebe von Jesu für Petrus auch dazu. Dass du in deiner Aufrichtigkeit einiges von irgendwelchen Sachen überzeugt bist, das ist gut und du wirst erleben, manche Sachen geht auch anders, weil Jesus die Wahrheit kennt. Aufrichtig sein ist gut, aber das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Gott kennt aber die Situation, er weiß, was passiert. Er weiß, was nachher passiert und er ergreift die Initiative. Er betet für Petrus, ehe Petrus in Versuchung kommt. Auch das ist wichtig. Bevor Petrus überhaupt in Not gerät, eine Not, die er gar nicht sieht. Petrus sieht die Not gar nicht. Petrus ist überzeugt, es gibt keine Not für ihn. Er geht in den Knast und dann stirbt er. Das ist klar. So beweist er seine Liebe zu seinem Herrn. Bevor er in diese Not gerät, hat Jesus schon das im Griff, im Blick und er ergreift die Initiative. Er betet für Petrus. Ehe die Anfechtung kommt, hat Gott schon eingegriffen. Aber auch das müssen wir festhalten, dass Jesus, obwohl er weiß, dass die Not kommt, das nicht verhindert. Also das ist manchmal für uns ein bisschen, ja, wir gehen zu Jesus und wir beten und wir sagen, Herr, das und das und das ist schwierig in meinem Leben oder das und das kommt auf mich zu, ich bitte, dass es gar nicht kommt. Und wir rechnen damit, dass er auch hat. Wenn du ein Bild von Jesus hast, der alles aus deinem Weg wegräumen soll, wenn das dein Gebet ist, dass alles aus deinem Weg weggeräumt werden soll, damit du einfach auf ebene Bohle laufen kannst, ohne Schwierigkeiten, dann wirst du von diesem Jesus wirst du enttäuscht. Aber das ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel lässt tatsächlich einiges zu. Er lässt beim Petrus genau diesen Fall zu. Diese Versuchung, auch den Fall. Und dann habe ich anschließend an das Gebet von Jesus gedacht. Und ich habe gedacht, okay, du weißt, dass alles, was passieren wird, und dann betest du und Petrus gerät in Versuchung und er wird natürlich gehalten, weil Jesus gebetet hat und er wird nicht gehalten. Er fällt. Er leugnet tatsächlich, Jesus zu kennen. Das heißt, an dem Tag, an dem Abend am Feuer, wo die Frau ihn fragt und sagt, ja, du warst doch einer, da sagt er, nein, ich kenne den Jesus nicht. Er versagt. Da habe ich mich gefragt, ja, für was war dein Gebet gut, Jesus? Für was hast du dann gebetet? War das ein Gebet von dir, ein Gebet, also es war nicht mit dem himmlischen Vater abgesprochen, sondern es war ein Gebet von dir, weil du gedacht hast, den Petrus den hast du gern und du wirst dir das sparen. Und eigentlich hat der himmlische Vater dieses Gebet nicht, ja, ich sage mal so, nicht abgedeckt. Das war nicht der Wille Gottes. Solche Gebet kennen wir, dass wir manchmal beten und wenn wir, das erfüllt sich nicht, und dann denken wir, ja, das war aber auch gut so. Das war kein echtes Gebet. Und es ist gut, dass Gott das nicht erfüllt hat. Ich glaube nicht, dass so ein Gebet war bei Jesus. Ich glaube, dass das Gebet von Jesus tatsächlich erfüllt wurde. Dass das Gebet von Jesus auch erhört wurde. Jesus betet nämlich nicht darum, dass Petrus nicht fällt. Er betet darum, dass er in seinem Fall bewahrt bleibt. Dass sein Glauben bewahrt bleibt. Und das ist ein Unterschied. Nach außen ist Petrus ein Versager. Nach innen steht er immer noch im Glauben. Können wir das festhalten? Können wir festhalten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Glauben und Erfolg haben? Wir lassen uns manchmal von dem, was draußen passiert, einfach so mitnehmen in der Welt, wo wir leben. Dann gibt es im Beruf oder in der Familie oder im Sport, da werden die Sieger gefeiert, natürlich. Ist auch gut so. Wir wollen natürlich auch siegen, wenn wir was machen, dann wollen wir auch Erfolg erleben. Ist auch richtig so. Es ist aber im Glauben manchmal ganz anders. Das ist im Glauben manchmal so, dass Erfolg gar nicht gut ist und dass ein Fall für einen einfach gut ist und man steckt trotzdem noch in Glauben. Was ich aus dem Text lese, ist, weil das Glaube nicht unbedingt damit zu tun hat, dass es nach außen glänzt. Es ist nicht so, dass nicht nur, was habe ich geschrieben, nur weil es bei dir nach außen nicht besonders gut aussieht, heißt es nicht, dass du nicht im Glauben stehst. Nur weil du eine Niederlage erlebt hast, ist dein Glaube deshalb nicht weg. Nur weil du in deiner Verzweiflung, in dieser blöden Lebenslage Gott vergessen hast, ist dein Glaube deshalb nicht zerstört. Es ist die unheimlich schwierige, für uns richtig durchbohrende Frage. Das geht uns, wenn wir in der Nachfolge sind und in der Nachfolge auch ernst sind. Die Frage ist, und in so eine Situation geraten, wo wir geprüft werden, wo wir tatsächlich die Frage stellen müssen, ja, wo stehe ich dann im Glauben? Kann ich im Glauben festhalten? Kann ich in so einer Situation im Glauben festhalten? Kann ich mich zu Jesus bekennen? Kann ich einfach Gott trotzdem loben, obwohl nach außen alles anders aussieht? Kann ich das? Bin ich stark genug, die Hand Jesu festzuhalten? Und wir merken bei der Geschichte hier zwischen Jesus und Petrus, dass es nicht Petrus ist, der die Hand Jesus hält. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Jesus die Hand von Petrus hält. Es geht darum, dass bei dem Fall von Petrus, er ist gefallen, keine Frage. Der hat versagt, der hat Jesus verleugnet. Er hat nicht das erfüllt, was er sich vorgenommen hatte, was er erfüllen muss. Er konnte die Hand Jesus nicht festhalten, aber darum ging es nicht. Sondern Jesus sagt, ich halte trotzdem deine Hand. Das kannst du auch für dich nehmen. Dass auch wenn du den Eindruck hast, du hältst nicht mehr am Glauben, du zweifelst, du hast Probleme, und trotzdem Jesus da ist, der deine Hand hält. Hast du gedacht, dass Glaube ein Werk von dir ist? Hast du gedacht, dass du dein eigenes Glauben produzierst? Ich habe bei Spurgeon, das ist ein von meinen Lieblingstheologen von den Vorgängerjahrhundert, die sprach ich manchmal anders, aber ich finde die Gedanken beim Spurgeon einfach immer sehr gut. Und ich habe von einem Kollegen gehört, gut abgekupfert ist besser als schlecht selber gemacht. Also ich zitiere dir eine Predigt von Spurgeon aus genau über den Text. Und da heißt es, wir wissen gar wenig davon, wie viel wir den Gebeten unseres Heilands verdanken. Wenn wir einst die Höhen des Himmels erreichen und zurückschauen auf alle die Wege, auf welchen uns der Herr, unser Gott, geleitet hat, wie werden wir ihn preisen, der vor dem ewigen Gnadenthron all das Unheil gut machte, das der Satan auf Erden verübte? Wie werden wir ihm danken, dass er sich nie Ruhe gönnte, sondern Tag und Nacht auf die Nägelmale in seinen Händen hinwies und unseren Namen auf seinen Brustschild trug? Schon ehe der Satan seine Versuchung begonnen hatte, war ihm der Herr Jesus zuvor gekommen und hatte seine Bittschrift vor dem Gnadenthron eingereicht. Unser Glauben ruht auf dieses Gebet von Jesus vor dem Gnadenthron. Deine Nachfolge, deine feste Schritte in der Nachfolge, ganz besonders in solche schwierigen Situationen, sie sind fest, weil Jesus für dich gebetet hat. Das wäre der zweite Stein, auf dem du deinen Fuß setzen kannst. Wir haben Satan geschaut und wir haben Jesus geschaut. Aber die zentrale Person, worum es geht, das ist Petrus. Also um Petrus geht es. Und zwar, es geht natürlich um Petrus, ganz einfach, weil der Heilige Geist, der in dir und in mir wohnt, und der Text bei uns lebendig macht, der kann uns nicht, wir können dadurch nicht uns mit Jesus identifizieren, natürlich nicht. Und wir wollen und wir können und wir sollen es auch nicht mit Satan machen, sondern Petrus, das ist die Zentrale. An Petrus, das bist du und das bin ich. Also nicht sein Charakter, der ist impulsiv und der ist so, wie er ist und du bist so, wie du bist. Ja? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass der Petrus in dieser Situation was lernen soll und wir sollen auch was lernen. Und er ist die zentrale Person, ganz einfach, weil Satan nicht auf Jesus schaut. Und Jesus schaut auch nicht auf Satan, sondern beide schauen auf Petrus. Beide haben ihre Augen auf Petrus gerichtet und beide wollen bei Petrus etwas bewirken. Satan muss vor dem Thron Gottes bitten, Petrus zu schütteln zu dürfen. Und Jesus bittet seinem Vater, Gott, den Glauben von Petrus zu bewahren. Also beiden bitten um den Petrus. Wer der Stärkste ist von den beiden, das haben wir schon vorher geklärt. Also ich glaube, Jesus hat einfach die bessere Beziehung. Er sagt Vater zu Gott. Ich würde sagen, der hat die bessere Beziehung. Ja. Er ist auch der Stärkere, das ist die Macht. Aber die zwei haben eine Bitte vor dem Thron gebracht und wollen bei Petrus etwas bewirken. Und die Frage, die sich bei mir gestellt hat, ist, und worum hat Petrus gebetet? Was hat er als Bitte gebracht? Er hört, dass sein Glauben in Gefahr ist. Er hört, dass er auf die Probe gestellt wird. Er hört, dass sein Herr, den er so liebt, um ihn kämpft. Und die Frage ist, und wie steht da in der Mitte drin? Was macht er? Wenn die beide vor dem Thron bitten, was macht er? Und das ist genau das Problem. Er bietet gar nicht. Er bietet gar nicht. Ich würde sagen, im Gegenteil, vielleicht steht er da und er sagt, er versteht die Situation nicht. Also, ich bin doch Petrus, Entschuldigung, ich habe beschlossen, dir nachzufolgen. Und das mache ich jetzt. Und das mache ich jetzt bis ins Gefängnis und das mache ich jetzt bis in den Tod. Jesus, das ist schon nett, dass du für mich gebetet hast, aber du, ich beweise dir, ich kann das, ich mache das. Und wir wissen, was passiert. Das geht schief. Das sind meine Worte, meine Überlegung, er hat eigentlich dieses Hilfsangebot von Jesus abgelehnt. Und hat gesagt, du bittest für mich, du willst in meinem Leben eingreifen, ich mache es selber. Das mache ich, das weiß ich, wie es geht. Ich bin Petrus, ich bin stark. Und bevor wir uns zu sehr auf den Petrus festbeißen und wir sagen, die kann man nur, ja, kannst du in deinem Leben überlegen, wie oft du in Situationen gerätst, von denen du eigentlich ganz genau weißt, die werden schwierig. Und du bietest trotzdem nicht. Und du denkst, du kannst es schon selber. Ja? Also es gibt viele Situationen, von denen du genau weißt, ja, das backen wir schon. Das wirkt auch nicht so schwierig, aber sobald es ein bisschen schwierig wird, denken wir, ja, irgendwie schaffe ich das schon. Ich denke da bei mir, also vielleicht ist es bei dir auch ähnlich, an Gespräche, von denen ich genau weiß, das könnte schon schief gehen. Also es könnte schon anstrengend sein und wenn es dumm läuft, wird der eine oder der andere beleidigt oder man wird böse Worte oder böse Gedanken oder irgendwas, das betrifft, das ist alltäglich. Das ist doch alltäglich. Und am Ende, nach dem Gespräch, das kommt meistens nachher, stellst du fest, wie blöd du dich benommen hast. Und du stellst vielleicht fest, dass es einfach schwierig war, das hättest du eigentlich wissen sollen und dass du dich sogar bei dem einen, bei dem anderen versündigt hast. Und dann kräht der Hahn. Ich denke manchmal an Situationen, von denen du weißt, es wird schwierig und je nachdem, was für ein Ergebnis dabei rauskommt, wird mich am Boden zerstören. Könnte es sein. Glücklich ist der, der vor seine Situation zu seinem Herrn geht und sich bewusst macht, Herr Jesus, ich weiß, egal was jetzt passiert, du hast für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Das ist wichtig. Machen wir das doch. Petrus bietet nicht. Er bietet nicht, weil er einen falschen Blick über sich hat. Er denkt, er kann das. Er überschätzt sich natürlich. Und weil er sich überschätzt, dann ist er maßlos enttäuscht, über sich selbst enttäuscht. Ein falscher Blick, falschen Blick über sich. Sich überschätzen, das ist nicht für jung oder für alt, das ist für beide. Man überschätzt sich, weil man denkt, man hat zu viel Kraft und man ist Energie und alles und das spacken wir schon. Und wenn man ein bisschen älter ist, man denkt, die Kraft ist zwar nicht mehr da, dafür haben sie ja die Erfahrung. Und in manchen Situationen kannst du weder auf das eine oder das andere stützen. Wir können auf das Beten vor dem Thron Gottes nicht verzichten. Wir können das nicht. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Vor allem, wenn wir wissen, dass es schwierig wird. Er hat einen falschen Blick über Gott. Er denkt, Jesus, das mache ich für dich. Jesus, ich sterbe für dich. Und Jesus sagt, Petrus, du hast was falsch verstanden. Ich sterbe für dich. Ich, Jesus, sterbe für dich. Nicht umgekehrt. Petrus, ich liebe dich, aber in dem, was ich tue, da brauche ich dich nicht. Ich brauche dich nicht. Du brauchst mich, damit du festhältst. Der Petrus hat gedacht, er tut für seinen Herrn was. Er hat gedacht, er beweist seine Treue dadurch. Ist auch richtig, alles richtig. Er hat gedacht, er muss seine Treue beweisen und dann meinte er, er macht das in eigene Kraft. Und dann ist er am Boden zerstört und stellt fest, konnte ich nicht. Vielleicht denkt er sich, Jesus ist bestimmt von mir maßlos enttäuscht, weil ich das nicht standgehalten habe. Hast du schon die Gedanken gehabt, dass über das eine das andere, weil du dich falsch benommen hast, weil du nicht standgehalten hast, weil du verzweifelt bist und dass Gott über dich verzweifelt ist, dass Gott über dich enttäuscht ist? Ich habe eine gute Nachricht. Gott kann nicht über dich enttäuscht sein. Das geht nicht. Eine Enttäuschung bedeutet, dass ich falsche Gedanken hatte und ich bin getäuscht worden. Meinst du, du kannst Gott täuschen? Du kannst Gott nicht täuschen. Folglich kann er über dich nicht enttäuscht sein. Er kennt dich. Er weiß. Der Petrus, der sagt, ich will es tun. Ich will es tun. Ich will meinem Herrn beweisen, was ich kann. Und Jesus sagt, Petrus, beruhig dich. Das kommt ganz anders. Aber du musst nicht an dich selbst verzweifeln. Das habe ich mit eingerechnet. Und deshalb habe ich auch gebetet. Manchmal haben wir ein falsches Bild von Gott und von unserer Beziehung zu ihm. Ich habe das bei mir genannt, diese Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Also es ist so, wir denken, so würden wir das natürlich nie sagen, aber vielleicht benehmen wir uns so, du kannst dich selber prüfen. Wir denken, Gott hat am Kreuz vorausbezahlt. Und jetzt erwartet er von mir eine Leistung. Also es ist so, wenn ich im Internet bestelle, dann zahle ich meistens ihm voraus. Und wenn denn was nicht kommt, dann melde ich mich schon, dass was geliefert wird. Logisch. Bei mir dauert es meistens länger, weil ich meine Mails gar nicht kontrolliere. Aber du verstehst, was ich meine. Manchmal denken wir, wir leben in so einer Beziehung mit unserem Gott, dass Gott bezahlt hat und jetzt erwartet er von dir eine Leistung. Das ist nicht die Beziehung, die wir mit unserem Gott haben. Wir haben eine Liebesbeziehung mit unserem Gott. Das andere, diese Idee, dass ich ihm was zurückbezahlen sollte, das macht deine Beziehung, das macht deinen Dienst so schwer, so freudlos und so unfrei. Gott vergibt, er stirbt am Kreuz, weil er dich liebt. Und du folgst ihm nach und du dienst ihm, weil du ihn liebst. Als Jesus den Petrus wieder einsetzt, wir kennen die Stelle, er stellt ihm dreimal die Frage, setzt ihm als Hirte über seine Schafe. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus dem Petrus vorwirft, was er da an dem Abend gemacht hat, dass er ihn verleugnet hat. Es gibt keine Stelle. Als er eingesetzt wird als Hirte über die Schafe, hat Jesus eines nicht gemacht. Er hätte ihm sagen können, Petrus, das mit Karfreitag, das will ich dir nochmal durchgehen. Aber jetzt ist eines klar. Jetzt steht eine wichtige, ganz wichtige Aufgabe vor dir. Du sollst Hirte sein über meine Kirche, über meine Schafe. Und deswegen erwarte ich von dir, dass du jetzt dreimal versprichst, dass du mir treu bleibst, dass du das, was dir am Karfreitag passiert ist, dass es dir nicht mehr passiert, dass du schwörst, dass du einfach standhältst in dein Leben lang. Ich glaube, wenn Jesus das so gesagt hätte, ich glaube nicht, dass Petrus den Job angenommen hätte. Ich glaube, das hätte keiner, das kann keiner. So kannst du nicht leben. So kannst du im Glauben auch nicht leben. Einer, der von dir erwartet, einfach in Topform zu sein, einfach Erfolg zu haben, immer fehlerfrei zu sein, das ist nicht Glaube, das ist nicht Evangelium. So können wir nicht unsere Glauben leben. So erwartet Gott auch nicht. Er erwartet was anderes. Deswegen klingt die Frage von, von Jesus an Petrus an dem Tag, wo er eingesetzt wird, das ist eine ganz andere Frage. Die Frage lautet ganz einfach, liebst du mich? Und ich sage mit meinen Worten, die Frage lautet sogar für mich, also verstehe ich die Frage ein bisschen anders. Die Frage lautet, Petrus, ich liebe dich, liebst du mich? Die Liebe von Petrus, die baut auf die Liebe von Jesus und nicht umgekehrt. Das ist wichtig. Es ist nicht die Liebe, dass wir Gott lieben, sagt das Evangelium. Es ist, Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist die Liebe. Und auf diese Liebe antworten wir mit Liebe. In der Liebe ist Dienst mit dabei. In der Liebe ist Nachfolge. Das ist alles mit dabei. Aber das ist aufgrund der Liebe. Das ist wichtig, das festzuhalten. Ansonsten werden wir scheitern. Aber in der Warnung von Jesus, und das wäre mein letzter Punkt, an Petrus, wo er sagt, du wirst mich verraten und Satan ist da und es wird in deinem Leben schon komisch aussehen und du wirst fallen. Da sagt er ihm ganz klar, es gibt trotzdem eine Verheißung. Jesus sagt, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er sagt nicht, hoffentlich kehrst du auch mal zurück. Er sagt, wenn du einst zurückgekehrt bist. Das ist für Jesus überhaupt keine Frage. Das ist für uns überhaupt keine Frage, dass er zurückkehrt. Und dann, wenn du zurückgekehrt bist, wenn du das alles gelernt hast, wenn du das alles erfahren hast, wenn du gemerkt hast, dass du in eigener Kraft das nicht machen kannst, wenn du gemerkt hast, dass du ein falsches Bild von mir hast, dass du ein falsches Bild von dir hast, wenn du das alles gelernt hast, dann stärke deine Brüder. Er bekommt eine Aufgabe. Ich habe mir geschrieben, Scheitern als Lehrmeister. Durch das Scheitern von Petrus wird er für seine Aufgabe qualifiziert. Hast du schon darüber nachgedacht? Dass das Scheitern, das Versagen, das, was du in deinem Leben nicht hinkriegst, und ich sage ganz einfach, das ist nicht nur Sache des Glaubens, das ist auch eine Sache vom Beruf oder in der Familie, oder dass man das alles tatsächlich verwenden kann, um was zu lernen. Für mich steckt das drin. Und zwar nicht im Kleinen. Das Scheitern von Petrus, das war schon was Wesentliches. Er hat seinen Herrn verleugnet. Und dann wird er praktisch nachher in die Gemeinde hineingesetzt, um seine Brüder zu stärken. Das ist doch gewaltig. Scheitern ist oft viel, um was zu lernen, viel effizienter als Erfolg. Ein Spruch sagt, hat jemand gesagt, Erfolg macht dumm. Also es kann dumm machen. Ich meine, das wünschen wir uns nicht. Also wir wünschen uns schon Erfolg in unserem Leben, das ist klar. Aber wir wissen, was gemeint ist. Scheitern bringt uns wieder manchmal auf den Boden der Realität. Und dadurch lernen wir was. Das Scheitern von Petrus hat ihn für seine Aufgabe qualifiziert. Ich finde es wunderbar. Und er hat so daraus gelernt, dass er tatsächlich, das lesen wir in der ganzen Apostelgeschichte, dass er tatsächlich die Geschwister in der Gemeinde gestärkt hat. Und wir lesen aus seinem Brief, was Petrus selber geschrieben hat, 1. Petrusbrief, Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Den Satz, der hat er selber durcherlebt. Das hat er erlebt. Der hat erlebt, das, was er geschrieben hat, das hat er nicht aus irgendeinem Lehrbuch herausgepickt und gedacht, das ist ein schöner Satz, das sage ich einfach allen. Das hat er erlebt. Und das hat er nicht nur erlebt, indem er gesiegt hat, das hat er auch erlebt, indem er mal auch gescheitert ist. Ich hoffe, du kannst dich mit deiner eigenen Lebenssituation wieder anfreunden. Dass du wieder diese zwei Steine entdecken kannst in deinem Leben, dass das Böse in deinem Leben nicht das Recht hat, mit dir alles zu machen, was es will, sondern Gott immer noch der Herr ist. Immer noch der, der das Sagen hat. Auch wenn es manchmal finster aussieht. Dass dein Glauben mit dem zusammenhängt, dass Jesus deine Hand hält. Und wenn du dich schwach fühlst, die Hand Gottes, die wird nicht schwach. Die wird nicht schwach. Das Scheitern, was du an Versagen erlebt hast oder an Situationen, von denen du sagst, die waren nicht glanzvoll, dass die für dich einfach auch so wertvoll sind, dass du was draus lernen kannst. Und Gott macht das Beste raus. Ich weiß nicht, ob du mit allem, was da gesagt wurde, ich habe gedacht, das ist schon eine Menge an Informationen. Und ich habe viel gestrichen. Nur für diese vier Verse. Ich weiß nicht, ob du mit allem einverstanden bist. Ob du mit allem klarkommst. Es wäre mein Wunsch, dass du mit dem, womit du nicht einverstanden bist, auch nicht allein bleibst. Dass du das nachfragst. Vielleicht ist es für deine Situation einfach gerade besonders wichtig, dass du über bestimmte Sachen nachdenkst. Dass du einen anderen Blick für deinen Glauben bekommst. Dass du sagst, okay, es sieht zwar im Moment nicht gut aus, aber ich kann das von der und von der Perspektive sehen. Es wäre wichtig, dass du in dem Ganzen, wenn du das Bedürfnis hast, darüber zu reden oder darüber zu beten, dass du dir jemanden suchst, den du vertraust und der mit dir tatsächlich beten kannst. Das machst du nach dem Gottesdienst oder in eine Kleingruppe. Das kannst du immer machen. Ja? Also, ja, du kannst immer machen. Ich würde aber jetzt an dieser Stelle schon mal für uns beten. Ja, Herr, ich preise deinen Namen, weil du größer bist als alles, was wir uns vorstellen können. Du bist auch größer als das, was wir um uns herum sehen, das Böse, das sich anscheinend breit machen möchte, für uns persönlich oder in der Welt. Das, was uns Angst machen will, du bist größer, Herr. Du bist der alleinige Machthaber. Und das wollen wir heute ganz klar bekennen. Wir wollen dir danken, dass du in unserem Leben auch der Herrscher bist. Wir haben dir unsere Leben anvertraut, du bist für uns gestorben. Unsere Leben gehört dir und du bewahrst, du wachst auf sie, auf unsere Leben. Du wachst auf uns, Herr. Ich preise deinen Namen, Herr, dass du meine Geschwister kennst. Und du weißt, wo jeder steht, was er braucht. Du kennst jede Einzelne in kleinste Details. Und du bist über uns nicht enttäuscht. Du bist für uns gestorben, obwohl du genau gewusst hast, wie wir sind. Wir danken dir dafür. Mit dieser Liebe, welche du uns geliebt hast. Wir preisen deinen Namen und wir wollen dich zurücklieben. Wir geben dir aufs Neue unsere Leben hin, wollen dir die sonnigen und die Schattenseite unseres Lebens dir aufs Neue hinbringen und dir danken und preisen, dass du aus uns was Wunderbares machst. Preis sei deinen wunderbaren Namen für deinen Segen heute Morgen. Amen.